Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir begrüßen euch aus den Räumen der Christusgemeinde, aber wir begrüßen euch nicht in unserem Namen, sondern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie gut und was für ein Vorrecht es ist, zu wissen, dass der lebendige Gott uns kennt und dass er es ist, der uns willkommen heißt. Gott Vater, Gott für uns, Gott Jesus Christus, Gott mit uns und Gott der Heilige Geist, Gott in uns. So einem Gott dienen wir und diesem Gott begegnen wir auch in diesem Gottesdienst und er begegnet uns. Und das ist ein tolles Vorrecht, was wir gemeinsam wieder genießen können, auch wenn wir nicht miteinander vereint sind in einem Raum. So hoffe ich doch, dass Gott uns segnet durch diesen Online-Gottesdienst. Wir werden gleich für einige Kids schon das lang ersehnte Kinderlied miteinander singen und zuvor beginnen wir den Gottesdienst mit einem Gebet. Himmlischer Vater, in deinem Namen sind wir hier und wir sind voller Erwartung, dass du uns begegnest. Danke, dass wir dir nahen können. Danke, dass du Antwort gibst. Danke, dass dein Arm nicht zu kurz ist, um in unsere Situation hineinzuwirken. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen ausrichtest, dass wir ganz fokussiert und konzentriert sind auf das, was du tun willst in unserem Leben. Herr, öffne unsere Herzen und komm du hinein und erfülle uns mit deiner Kraft und mit deiner Gegenwart. Wir wollen deine Kraft sehen, wir wollen deine Kraft erfahren an unserem Leib. Danke für diese Möglichkeit. Segne uns hier und segne alle Geschwister, die jetzt zuschauen, daheim. Amen.
Ciao, guten Tag, moin, moin, ja, du bist dabei. Hallo, freut Botschaft auf. Für dich einfach wie zu Hause, hey, du bist hier. Ich hab gehofft, dass du heute kommst. Schwupp, geht die Türe auf. Trara, du bist da. Hey, du bist dabei. Hey, Servus, grüß dich auch.
Wir hören nun einen Lesungstext aus 1. Petrus 4, die Verse 1, 2, 7 bis 11. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe von der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der vielerlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Alles nur und alles. felsenfester Turm, dein Name gibt uns Halt in jedem Sturm, dein Name. Alle Völker sollen singen, denn niemand kann erretten als du, Herr, nur du.
Ja, Jesus Christus, du bist hier durch deinen Heiligen Geist. Und niemand, niemand kann erretten als du, Herr. Herr, ich danke dir einfach für diesen Gottesdienst, den wir jetzt haben dürfen, Herr. Und du bist mitten unter uns. Herr, und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Und wir ehren dich, Herr. Und du bist es wert, dass man dir alle Ehre gibt, Herr. Und so hab du heute Morgen deinen Weg in unsere Herzen hinein. Sprich du zu uns durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und wir sind bereit, Herr, hinzuhören. Wir sind bereit, Herr, mit einem offenen Herzen hinzuhören, Herr. Wir sind bereit zu sehen, Herr Jesus, mit offenen Augen, Herr. Herr, und komm du jetzt, Herr, und segne du dein Wort an uns. Segne Waldemar, der dein Wort bringt, Herr, und salbe du seine Lippen. Amen.
In den vergangenen Kapiteln des Nehemia-Buches haben wir gelernt, dass Nehemia beauftragt von Gott, gemeinsam mit vielen anderen Juden in Jerusalem die Stadtmauer zu errichten. Ein Auftrag von Gott an Nehemia mit vielen anderen, die Stadtmauer zu errichten. Und das haben sie auch getan. In den Kapiteln bislang haben wir gesehen, dass sie dazu auch einen sehr, sehr hohen organisatorischen Aufwand betrieben hatten und auch mit viel Gebetshingabe dieses Projekt realisiert haben. Denn dieses Projekt hatte durchaus auch Probleme. Es lief nicht einfach so von alleine, sondern es gab auch Widerstände um Nehemia, um die Juden herum, um Jerusalem herum, dass Feinde von außen angegriffen haben und dieses ganze Projekt zunichte machen wollten. Und das haben die Juden und ganz vorne mit dabei Nehemia erfolgreich abgewehrt, diese Angriffe von außen, mit viel Aufwand und mit Gebet. Jetzt, wenn wir in das Kapitel 5 von Nehemia gehen, werden wir einen Perspektivwechsel vornehmen. Bislang ging es darum, dass die Angriffe von außen kamen, und Kapitel 5 bringt jetzt eine neue Perspektive in diesen Mauerbau hinein, und wir sehen, in welche Bedrängnis das Volk jetzt kommt. Und wir lesen jetzt Nehemia 5 und ich beginne mit den Versen 1 bis 5. Und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele. Wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun, unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen. Und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden. Und wir sind machtlos dagegen. Unsere Felder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Wir sehen hier, dass die Bedrohung, die oftmals ignoriert wird, aber trotzdem tödlich ist, diesmal nicht von außen kommt, sondern die Bedrohung kommt von innen. Man könnte meinen, nach Kapitel 4, jetzt kann es fröhlich weitergehen. Wir können uns jetzt auf den Mauerbau, auf unser Projekt mit Gott und mit unseren Geschwistern konzentrieren, und auf einmal kommen Probleme hervor, aber von innen. Was ist das Problem? Die Führungsriege und ehemalige Statthalter haben in Jerusalem schwere steuerliche Belastungen ihren Geschwistern aufgebürdet und haben sich dadurch am Volk bereichert, haben viel Geld von ihnen kassiert, bis das sogar existenzielle Fragen aufgekommen sind. Es ging so weit, dass Juden ihren gesamten Besitz verpfändeten, um einfach über die Runden zu kommen, um einfach zu überleben, gerade so. Und es ging sogar bis zum Äußersten. Juden wurden, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Juden wurden von anderen Juden versklavt und ihre gewonnene Freiheit, die sie jetzt wieder in Jerusalem genießen sollten, wurde von ihren eigenen Landsleuten, von ihren Glaubensgeschwistern, wurde geraubt. Also diejenigen, die aus der Sklaverei kamen, wurden eigentlich gerade aus der Gefangenschaft wieder herausgeholt. Sie wurden freigekauft, sie wurden erlöst und sind jetzt in diesem erlösten Zustand, dass sie endlich wieder an ihrem Bestimmungsort sind als Juden, und zwar in Israel, in ihrem Land, aus dem Land der Verschleppung zurück nach Hause und sogar dann noch in Jerusalem. Und dort dürfen sie an diesem heiligen Auftrag mitbauen, die Stadt Gottes wieder zu errichten. Und nun erleben sie in der Befreiung eine erneute Sklaverei. Und das ist schon sehr, sehr delikat, was Nehemia hier uns weitergibt in Kapitel 5. Die Juden, die versklavt werden, werden auf einmal zum Spielball ihrer Brüder. Sie sind angewiesen auf das Wohlwollen ihrer Geschwister, ob sie es gut mit mir meinen oder nicht. Das haben sie sich sicherlich nicht ganz so vorgestellt, als sie sich aufgemacht haben, wieder zurück. Man hat über Jahrzehnte hat man sich einander erzählt, wir werden wieder zurückkehren. Gott hat prophezeit, wir werden wieder zurückkommen. Und die Geschichte zeigt uns auch, dass es tatsächlich so gekommen ist. Wir lesen hier, es ist ein Tatsachenbericht. Und dann kommen sie dort wieder hin und merken, Moment mal, erneut Sklaverei in den eigenen Reihen? Was ist hier los? Also die oft ignorierte und tödliche Bedrohung, die kommt hier diesmal von innen. Obwohl das Gesetz in dieser Situation, das Gesetz des Mose, ganz eindeutig war, wie hier zu handeln ist. In 2. Mose, Kapitel 22, Vers 24, da hat schon lange Zeit vorher im Gesetz es folgendermaßen geheißen: Falls du einem aus meinem Volk, dem Elenden bei dir, Geld leist, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger, ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Und das Projekt droht zu scheitern, und der Grund dafür ist Unmut und Streitigkeiten im Innern. Nicht die Angriffe von außen, es sind nicht immer die Probleme, die von außen, von den Feinden auf uns zukommen, auf uns einprasseln, sondern es ist der Streit, der im Innern tobt. Und darauf reagiert jetzt Nehemia. In den Versen 6 bis 8 lesen wir: Da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte. Und mein Herz in mir ging mit sich zu Rate. Und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Die tödliche Bedrohung in Kapitel 5 liegt nicht an den Umständen. Wir sehen, haben eben gerade gelesen, dass es eine Hungersnot gab. Und viele waren auf der Suche nach Getreide und nach etwas zu essen für sich selber und für ihre eigenen Familien. Aber das Kernproblem, das Urproblem ist nicht der Umstand, sondern ist die mangelnde Selbstlosigkeit der Kinder Gottes. Ist die mangelnde Selbstlosigkeit der Juden in Jerusalem. Eigensinn, Gewinnsucht, Selbstsucht, der eigene Vorteil stand auf dem Programm für die Juden damals. Und mit ihrer Suche nach dem eigenen Vorteil, dieser Selbstsucht, dieser Eigensucht, dieser Ich-Sucht, brachten sie ihre Geschwister in eine existenzielle Not, aus der diese Geschwister alleine nicht wieder rausgekommen sind. Sie hatten sie in ihrer Mangel. Und weswegen? Weil sie einen komplett ich-zentrierten Blick hatten auf das Leben. Sogar auf dieses Projekt Gottes, in dem sie gerade standen. Die haben ja alle miteinander geschafft. Das haben wir ja gelesen in den vergangenen Kapiteln. dass sie alle miteinander mit ganzem Herzen gebaut haben. Und auf einmal sehen wir hier Dynamiken, die freigesetzt werden, dass Menschen in diesem Bau so sehr auf sich selbst fixiert sind, dass sie bereit sind, andere in Bedrängnis zu bringen und in eine echte Notlage zu bringen. Und dieses Prinzip, was wir hier in Nehemia 5 lesen, auch wenn wir keine Stadtmauer bauen, hat sich seitdem nicht verändert. Die Anwendung dieses Textes liegt für uns eigentlich total auf der Hand. Unsere Ich-Zentriertheit kann andere Menschen, kann andere Geschwister, auch in unserer Gemeinde, in eine echte Notsituation führen. Sie in eine echte Stresssituation bringen. Sodass der Leidensdruck so groß wird für diejenigen, die unter unserer Ich-Zentriertheit leiden, dass man nicht anders kann, als die Schuld beim Namen zu nennen und an dieser Stelle sie auch hinaus zu posaunen. Weil der Leidensdruck so groß wurde. Man konnte das, was man da erlebt hat mit seinen Geschwistern, die so ich-süchtig waren, man konnte es nicht mehr einfach für sich behalten, dass es heißt, dass es ein großes Geschrei gab und ein großer Tumult. Darum ist hier, wenn wir diesen Text lesen, die Frage für uns, bringt dein Verhalten, und ich möchte wirklich, dass wir uns das fragen, bringt dein Verhalten andere in Not? Führt dein Verhalten dazu, dass andere in Schwierigkeit kommen, dass sie innerlich in Bedrängnis kommen? Ich sage innerlich deswegen, weil wir haben hier eine äußerliche Bedrängnis. Wir können auch dazu kommen, dass wir jemanden auch äußerlich bedrängen. Aber ich denke, unter uns sind vielleicht eher die subtileren Geschichten gefragt. Bringt mein Verhalten meine Geschwister in Not, dass sie unter meinem Verhalten leiden? Wir tun vielleicht einfach nur das, was wir für richtig halten. Und ich glaube, dass die Juden in den damaligen Zeiten haben sie einfach nur das getan, was sie für richtig gehalten haben. Sie haben sich vielleicht noch nicht mal selber im Verdacht gehabt. Denn sie waren ja sprachlos, als sie dann angesprochen wurden. Als sie sehr krass adressiert wurden mit dem Problem, da standen sie da bedröppelt und wussten gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Wir haben uns selber manchmal gar nicht im Verdacht. Die haben einfach nur das gemacht, was man so macht. Das war wohl eine Gewohnheit. Und die waren einfach geprägt von ihrem Umfeld. Was wird denn so gemacht? Ja, ich nehme Geld und dann haue ich da noch einen mächtigen Zins drauf. Und mir ist eigentlich egal, was die Konsequenzen meiner Handlung sind. Die Konsequenzen dürfen gerne andere ausbaden. Und in solchem Modus können wir auch kommen. Da können wir auch hineingeraten, dass die anderen sollen die Konsequenzen ertragen von meiner Handlung. Und die Juden waren an diesem Moment der Geschichte, waren sie genauso gepolt. Also auch wenn wir uns gar nicht im Verdacht haben, es ist doch möglich, dass wir uns von Egoismus und Halsstarrigkeit leiten lassen. Und deswegen ist dieser Text eine große Warnung an uns und möchte Licht in unsere Situation hineinbringen, dass wir ehrlich zu uns selbst werden, dass wir das Geschrei vielleicht, was wir gar nicht wahrnehmen wollen, weil das Geschrei war da, aber so richtig ist es erst weitergegangen, als jemand aufgestanden hat und dann genau in die Wunde gefasst hat. Und das war Nehemia. Als geschrien wurde, haben die Edlen und die Vorsteher haben nicht irgendwie eine Nötigkeit gesehen, zu handeln und zu reagieren. Und so können wir manchmal sein, dass wir dann alles ausblenden. Weil wir so egoistisch und halsstarrig sind und auf uns schauen. Nach uns die Sintflut. Aber wir merken das vielleicht gar nicht. Obwohl die Lautstärke schon echt hoch geht, merken wir es einfach nicht, weil wir es nicht sehen wollen. Also ich frage mich, gibt es begründete Beschwerde über deine Uneinsichtigkeit? Gibt es begründete Beschwerde gegen dein Fehlverhalten? Denn mangelnde Selbstlosigkeit oder anders gesagt übertriebene Selbstfürsorge, dass ich immer zuallererst an mich denke, an mein Wohlergehen, dass ich mein Vorteil, meine Agenda durchboxen möchte, kann eine ganze Gemeinschaft in Mitleidenschaft ziehen und das Projekt unmöglich machen. Denn eigentlich waren die Feinde von außen, das war jetzt erstmal unter Dach und Fach, man kann jetzt weitergehen. Eigentlich sollte man gestärkt weiter vorangehen, aber das Projekt stoppt an dieser Stelle. Es kann nicht weitergehen, weil die Probleme im Innern, weil Ich-Zentriertheit regiert, geht es nicht mehr voran. Und da braucht es nicht viele. Es braucht Einzelne, die können einen ganzen Laden lahmlegen. Und ich finde sehr interessant, dass diese alttestamentliche Geschichte, wo das Volk Gottes im Alten Testament wieder aufgebaut werden soll, dass sie eine Parallele findet im Neuen Testament, wo das Volk Gottes im Neuen Testament aufgebaut werden soll. Und da möchte ich ganz kurz mit euch hinein in Apostelgeschichte 5. In Apostelgeschichte 5 sehen wir, dass die Gemeinde gerade entstanden ist und es Bedrängnis von außen gab, dass die Machthaber der damaligen Zeit, die Apostel, die damaligen Prediger der ersten Gemeinde, wollten sie mundtot machen. Also Feindseligkeit von außen, Angriff aus der Fremde sozusagen, fremdlicher Angriff. Und in Kapitel 5, Vers 40 lesen wir, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und sie entließen sie. Also hier ist der feindliche Angriff von außen. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu, Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Das ist der neutestamentliche Mauerbau. Der Angriff von außen, aber sie tun doch das Projekt, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Jetzt kommen wir ins Kapitel 6 und sehen, dass die gleiche Dynamik sich zeigt wie in Nehemia 5. Denn in Kapitel 6 heißt es in Vers 1, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der griechisch sprechenden Juden gegen die hebräisch sprechenden Juden, weil ihre Witwen, die von den griechisch sprechenden Juden, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Also da ging es ganz handfest um die Austeilung von Lebensmitteln. Und die hebräisch sprechenden, die irgendwie dort die Hosen an hatten, alle Apostel waren Hebräer, die waren irgendwie in einer Mehrheit, hatten eine stärkere Partei, sag ich mal, in dieser Gemeinde. Und dann gab es aber auch griechisch sprechende Juden und die haben gemerkt, wir werden nach außen gedrängt, wir werden nicht ernst genommen und unsere Witwen werden übergangen. Wir sehen hier genau die gleiche Dynamik, dass von außen ein Angriff abgewehrt wird, erfolgreich. Es sollte jetzt weitergehen, das Wort mehrt sich, die Gemeinde wächst und auf einmal kommt ein Problem aus dem Innern mit vermutlich ähnlichen Motiven, die dahinter stecken. Und das finde ich phänomenal, diese Parallele Apostelgeschichte 5, 6 und Nehemia 5, dass das, was in Nehemia passiert, nicht so weit weg ist von dem, was wir auch durchleben können. Und sicherlich haben sie das nicht böse gemeint oder nicht irgendwie vorsätzlich gemacht, aber es ist passiert. Es ist passiert und hat Not erzeugt in den Geschwistern, die um sie herum waren. Aber sie und ihre Bedürfnisse und ihre Klage, ihr Murren haben sie nicht wahrnehmen wollen. Es brauchte auch dort dann wieder ein Machtwort. Also die Not ist eigentlich offensichtlich. Man kann sie sehen, aber der Blick ist derart selbstzentriert, dass die Wichtigkeit zur Handlung nicht erkannt wird. Und darum interveniert Nehemia und wir lesen, was er in Vers 9 bis 11 sagt. Und ich sagte, nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um den Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Nebenbemerkung, wir haben zwar nicht gewuchert, aber wir haben ihnen auch was geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Nehemia handelt hier als ein sehr weiser Vermittler. Sie alleine waren in einer Problematik, die emotionale Dynamik war so hochgekocht, dass anscheinend es nicht weiterging. Die einen wollten unbedingt, dass sich was ändert, die anderen haben überhaupt keine Nötigkeit darin gesehen, waren sprachlos in dieser Situation. Und dann kommt auf einmal derjenige, der Versöhner, derjenige, der Frieden stiftet. Und hier sehen wir in Nehemia 5 einen Schatten von wem? Wir sehen hier einen Schatten von dem Wesen Jesu Christi. Denn Jesus Christus hat genau das, was hier passiert, in Perfektion dargestellt. Und tatsächlich ist Nehemia so eine Art Vorreiter, ein messianischer Wesenszug zeigt sich, manifestiert sich im Leben von Nehemia und wie er hier die zwei Parteien miteinander vereint und verbindet und vermittelt und zur Versöhnung aufruft und zum Frieden. Da sehen wir ein starkes Element von dem, was Jesus Christus in Perfektion ein für alle Mal auch vollbracht hat. Ich möchte in Epheser 2 starke Worte lesen. In Epheser 2 sehen wir, dass auch damals in der Gemeinde es zwei Parteien gab. Das waren die Judenchristen und die Heidenchristen. Die werden als zwei Parteien beschrieben und dass sie in Feindschaft oft leben. Die einen hatten etwas gegen die anderen hatten etwas gegen die anderen. Und sie konnten nicht in Einheit und Harmonie und Frieden miteinander leben. Und Paulus spricht in dieser Situation in der Gemeinde in Ephesus sehr, sehr deutlich hinein, indem er sagt in Epheser 2, Vers 16, und die beiden Parteien hat er mit einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt. Diese zwei unterschiedlichen Gruppierungen, die sich einander nicht trauen, die einander Vorbehalte gegeneinander haben, die Grund zur Klage haben. Dort ist Jesus hineingekommen und diese beiden Parteien hat er versöhnt und auch mit Gott und hat das geschafft durch das Kreuz und hat damit die Feindschaft getötet. Das bedeutet für uns, Christus hat uns befreit von der tödlichen Wirkung mangelnder Selbstlosigkeit. Das sage ich noch einmal. Christus hat uns befreit von der tödlichen Wirkung mangelnder Selbstlosigkeit. Für meine mangelnde Selbstlosigkeit, dass ich meine Bedürfnisse nicht hinten anstellen kann und dass ich nicht meinen Nächsten zuallererst sehe, auch mit seiner Forderung oder mit seinen Wünschen und mit seinen Bedürfnissen. Das hat solche tödlichen Auswirkungen für eine Gemeinschaft. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Und diese Feindschaft, die so ein Projekt zunichte machen kann, das muss nicht mehr sein, weil Jesus Christus alles dafür getan hat, dass das aus dem Weg geräumt werden kann. Und aus Zweien eins werden kann. Und in einer solchen Intensität, dass die Einheit, die durch Jesus Christus erzeugt werden kann, noch viel um ein Vielfaches stärker wird als die Feindschaft, die wir vorher erlebt haben. Manchmal gibt es Konstellationen und Dynamiken auch in Gemeinden, dass man sich wirklich so stark, dass man solche starken Abneigungen in sich verspürt, dass man eigentlich sagen müsste, ich habe abgrundtiefen Hass und ich kann ihn auf den Tod nicht leiden. Das sagt ein frommer Christ natürlich so nicht. Aber dennoch sind die Emotionen durchaus manchmal so, auch in Gemeinden und auch im Volk Israel zu Zeiten von Nehemia. Wir haben es eben gerade gelesen. Und die Trennung wirkt unüberwindbar. Und man könnte meinen, boah, es gibt nichts Intensiveres als dieser Hass und diese Entzweiung. Aber dort, wo Jesus Christus mit seiner Vergebung und mit seinem einenden Frieden hineinkommt, wo wir das in Anspruch nehmen, da werden wir in die Lage versetzt, eine Einheit zu erfahren, die noch viel, viel enger ist als die Entfernung, die wir vorher verspürt haben. Aus den größten Feinden wurde durch das Kreuz schon die besten Freunde, die besten Geschwister, die nicht mehr zu trennen waren. Diese Kraft des Kreuzes, des einenden Friedens dürfen wir niemals unterschätzen. Und wir müssen sie suchen dort, wo wir bei uns selber mangelnde Selbstlosigkeit feststellen oder das bei anderen feststellen. Des Weiteren sagt Nehemia in Kapitel 5, Vers 9 Folgendes. Das haben wir eben gerade gelesen. Nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben? Jetzt kommt seine Argumentation und die ist interessant. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Wo Geschrei im Miteinander herrscht, da wächst der Hohn und Spott der Feinde. Dort, wo wir im Miteinander nicht so leben, wie es Gott Ehre bringt, dort kommt Hohn und Spott der Feinde. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. In Kapitel 3 haben wir schon einmal davon gelesen, dass die Feinde über das Volk Israel gespottet haben. Wenn du dir die Predigt angehört hast, dann kannst du dich vielleicht erinnern. So, wir sehen in Kapitel 3 Spott über Israel und in Kapitel 5 Spott gegen Israel. In Kapitel 5 soll es zu einer Kurskorrektur kommen. In Kapitel 3 wird über Israel gespottet und dort kommt es zu keiner Kurskorrektur. Da wird sich lächerlich gemacht über den Mauerbau, dass sie eigentlich sehr gut unterwegs sind. Und dann wird darüber gespottet. Aber Nehemia leitet keine Kurskorrektur ein, sondern bleibt stehen. Obwohl der Spott von den gleichen Leuten kommt. Das bedeutet für uns, dass es Spott gibt, dem wir nicht entfliehen dürfen. Es gibt eine Form von Spott, da dürfen wir nicht vorweglaufen. Da müssen wir gerade stehen bleiben. Und das ist der Spott oder eine Art von Spott, den Petrus folgendermaßen beschreibt in 1. Petrus 4, Vers 16. Wenn der leidet, aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Also wenn du leidest, weil du als Christ agierst, weil du als Christ unterwegs bist und die Dinge tust, die Gott von dir möchte, dann ist das eine gute Sache. Dann darfst du vor diesem Spott nicht weglaufen und musst alles dafür tun, dass auf gar keinen Fall dich jemand verhöhnt oder verspottet. Wir dürfen nicht jeden Spott entfliehen. Der Spott, der aufgrund unserer Gottesfurcht entsteht, da müssen wir klar bleiben. Und es wird passieren, wenn du Christ bist und als Christ unterwegs sein willst, wirst du erleben, dass Hohn und Spott auf dich niederprasseln werden. Und wenn wir jetzt lesen in Nehemia 5, hey, die Nationen spotten über euch, nimmt eine Kurskorrektur vor, musst du ganz genau Acht geben, warum? Warum gibt es eine Kurskorrektur bei Spott und wann auch nicht? Ich mache mal ein Beispiel oder mehrere Beispiele. Wenn wir als Christen überzeugt sind davon, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde, erntest du Spott. Wenn du dich hinstellst und sagst, dass die Bibel Gottes Wort ist und einzigartig ist, wirst du Spott erleben. Wenn du dafür eintrittst, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater im Himmel ist, dann wirst du Spott ernten. Wenn du für das uneingeschränkte Recht für das ungeborene Leben, oder ja, das uneingeschränkte Recht auf das Leben für Ungeborene, wenn du dafür plädierst, bekommst du heute in unseren Tagen, das war mal anders, aber kriegst du heute Spott geerntet. Wenn du die Exklusivität der Ehe zwischen Mann und Frau in diesen Tagen verbreitest und dafür stehst, wirst du verhöhnt und verspottet. Das ist gut so. Und das ist okay. Vor diesem Spott dürfen wir nicht zurückweichen. Wenn wir als Christen leiden, dann leiden wir wie Gerechte. Wenn du erst auf den Moment wartest, bis das Evangelium für alle annehmbar ist und von allen akzeptiert wird, dann wird es zu spät sein, denn dieser Moment wird erst in der Ewigkeit sein, wo alle d'accord sind und einverstanden sind mit dem Evangelium und auch seinen Konsequenzen. Aber Jesus sagt uns, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das gilt für uns auch. Deswegen habt Mut, dort wo aufgrund von Gottesfurcht Spott auf dich hereinbricht, auf dich niederprasselt, dann bleib fest, bleib stehen, das ist guter Spott, da können wir stehen bleiben. Aber Nehemia erlaubt keinen gerechtfertigten Spott aufgrund eines Mangels an Gottesfurcht. Nehemia verbindet nämlich in Vers 9 Gottesfurcht direkt mit dem Hohn und mit dem Spott der Feinde. Mangelnde Gottesfurcht, Hohn und Spott. Warum bringt er diese Dinge zusammen? Warum sagt er, ihr müsst doch gottesfürchtig sein? Oder wenn, ich lese mal, solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um dem Hohn der Nationen zu entgehen? Warum bringt er das so zusammen? Wir lesen im Alten Testament, dass Israel die Berufung hatte, ein Licht für die Nationen zu sein. Ein Licht für die Nationen. Das bedeutet, sie sollten Gott für die anderen Völker in entsprechender Weise repräsentieren. Sie sollten das ausleben, wer Gott ist und wie er ist. Also ihre Taten und auch ihre Taten nach außen hin werden geprägt sein von einer Gottesfurcht, dass sie diese Berufung ernst nehmen. Und diese Berufung, Licht für die Nation zu sein, wird wiederholt im Neuen Testament. Und zwar auf Jesus, dass er ein Licht ist zur Offenbarung für die Nationen. Und jetzt kommt ein interessantes Detail. Jesus selber nimmt dann dieses Wort und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Also die Berufung, die Israel hatte, für die Nationen Licht zu sein, wird auf Jesus gemünzt, dass er Licht der Welt ist und Gott repräsentiert. Und jetzt sagt er, ey, meine Jünger, ihr seid verbunden mit mir, jetzt gebe ich euch den Auftrag, in dieser Welt Licht zu sein und Gott zu repräsentieren. Deswegen ist dieser Vers eigentlich eine Frage an uns. Wisst ihr eigentlich, wer Gott ist? Wenn ihr das wüsstet, wüsstet ihr auch, wer ihr seid. Und wenn ihr das wüsstet, wer ihr seid, dann würdet ihr euch auch anders verhalten. Also er beginnt bei Gott. Wer ist Gott? Meine Gottesfurcht. Und das hat dann ein direktes Resultat auf meine Handlungen und dann auch auf die Reaktionen meiner Mitmenschen. Und er sagt, hey, die spotten. Das hat etwas mit eurer Gottesfurcht zu tun. Das hat etwas mit eurem Bild über Gott zu tun, mit dem Respekt, dem ihr Gott entgegenbringt, wie ihr ihn anschaut und auch die Berufung, die er euch gegeben hat. Wenn ihr wisst, wer Gott ist, dann wisst ihr auch, wer ihr in seinen Augen seid und dann wisst ihr auch, wie ihr handeln sollt und auch handeln könnt. Und in dieser Situation aus Nehemia 5, mangelnder Respekt und mangelnde Achtung Gott gegenüber und seiner Berufung, hat Ich-Sucht Raum gegeben, eine Ich-Fixierung. Und das mündete dann in den Spott der Nationen. Und so ein Spott über die Kinder Gottes ist in Nehemias Augen eine Verachtung Gottes. Gott wird verachtet in diesem Augenblick. Deswegen kann er das nicht ruhig stehen lassen. Darum schreibt auch Paulus, dass Christen vorbildlich leben sollen, damit, Titus 2, Vers 8 und 10 heißt es, damit einerseits, also wir sollen vorbildlich leben, damit einerseits der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat, und andererseits indem wir gut leben und vorbildlich leben, andererseits, dass in jeder Hinsicht Gott Ehre gemacht wird. Also unser Miteinander, was man von außen sehen kann, steckt in ganz enger Verbindung mit der Ehre Gottes. Wenn über uns gespottet wird, wie wir miteinander umgehen, dass wir uns in Bedrängnis bringen in unserem Miteinander, aufgrund von Ich-Sucht, es zu Problemen kommt in Gemeinde, dann hat das etwas mit der Ehre Gottes zu tun. Deswegen sagt Paulus, lebt vorbildlich, damit die Feinde nichts Schlechtes über uns sagen können, dass kein Spott hineinkommt und dass wir damit auch Gott alle Ehre bringen, die ihm gebührt. Wir kommen zum Schluss und sehen jetzt den Segen dessen, wenn wir von unserer Ich-Sucht ablassen und wieder die Einheit und den Frieden suchen, was dann passiert. In den Versen 12 bis 13 lesen wir da. Da sagten sie, jetzt geht es um diejenigen, die Wucher getrieben haben, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort auch zu handeln. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach, ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Wir sehen hier eine schöne Klammer von Vers 1 und Vers 13. Die Geschichte beginnt damit, dass ein Geschrei ertönt gegen die jüdischen Brüder. Und jetzt sehen wir am Ende, dass Lobpreis ertönt in der gesamten Gemeinde. Wo Geschrei und Streit ertönt, verstummt wahrer Lobpreis. Dort, wo wir nicht in Einheit leben und nur auf uns selber schauen, unseren eigenen Vorteil sehen und nicht Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse von unseren Geschwistern, da verstummt wahrer Lobpreis. Und ich wette mit euch, dass in diesen Zeiten durchaus auch gebetet wurde. Da wurde auch miteinander gesungen. Na ganz sicher, das war ja auch das Ziel, miteinander wieder in Jerusalem anzubeten, Gott zu suchen, Gott zu nahen. Aber der Lobpreis, von dem hörst du nichts, von dem hörst du erst etwas. In Vers 13, wo Unversöhnlichkeit verstummt, da klingt wahre Anbetung in voller Schönheit. Wo Unversöhnlichkeit verstummt, da klingt wahre Anbetung in voller Schönheit. Und das ist eine riesige Motivation hier in diesem Text. Wie wir im Miteinander umgehen, was auch der Lohn dann auch ist, wenn wir miteinander in die Versöhnung gehen, wenn wir den Frieden suchen, wenn wir unser eigenen Vorteil, das, woran wir so gerne festklammern, auch in Gemeinde, auch wenn das Murren schon echt an unsere Ohren gegangen ist, wenn wir das überhören und das uns egal ist, meine Freunde, dann wird der Lobpreis keinen Raum einnehmen. Das wird etwas sein, was Gott nicht gefällt. Deswegen sagt auch Gott an einer Stelle im Alten Testament, was liegt ihr mit euren Liedern mir in den Ohren? Sie sind mir ein Greuel. Ich kann sie nicht mehr hören. Weil unsere Taten mit unserer Anbetung, mit dem, was wir in Frömmigkeit tun wollen, nicht übereinstimmt. Und deswegen sollen diese Dinge zusammengeführt werden. Und das sagt der wahre Anbetung. Wahre Anbetung ist das, wenn wir das Rechte auch tun, wenn wir Gottesfurcht haben und Selbstlosigkeit walten lassen, dass wir uns zurückstellen. Also wenn du selber Elemente in deinem Leben wahrnimmst, dann bitte Gott um Verzeihung an dieser Stelle. Und vor allem bitte deine Geschwister. Bitte deine Geschwister um Verzeihung. Derjenige, der dich zur Einheit ruft, ist Jesus Christus, nicht Nehemia. Und das hat er am Kreuz ein für alle Mal sehr, sehr deutlich dargestellt. Und dieser Ruf am Kreuz, es ist vollbracht, ist lauter als jede Bitte, die ich an dich äußern könnte. Darum bete ich, dass dieses Wort von Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes in unseren Herzen Ausdruck findet und sich breit machen kann. Bitte Gott und deine Geschwister um Verzeihung, wo du ich bezogen warst und wo du Grund zum Kummer gegeben hast. Denn ein direkter Segen von Versöhnung wird ein gemeinsamer Lobpreis, ein leidenschaftlicher Lobpreis sein. Amen. Amen.
Mein Glück.
ziehst du mich im Sterben zu dir. Du öffnest den Himmel, du setzt mich die Tür. Ein wenig davon.
Zum Ende des Gottesdienstes möchte ich euch Gottes Segen wünschen, eine starke neue Woche. Ich hoffe, dass ihr diesen Tag noch gut genießen könnt. Wir werden jetzt gleich in unsere DNA-Telegruppen gehen. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass diese Telegruppen einen guten Austausch haben. Nimm dir die Zeit, noch ein paar Minuten mit deinen Geschwistern Gemeinschaft zu pflegen, miteinander zu beten und auch das Thema, ich denke, es ist herausfordernd auch für uns, auch das zu bewegen. Wo sehe ich diese Wahrheiten auch in meinem Umfeld, vielleicht auch in meinem Herzen, dass wir miteinander beten, füreinander beten und auch für die Gemeinde beten. Ein letzter Hinweis, bevor wir das Vaterunser miteinander beten. Ich habe nächste Woche Urlaub. Das bedeutet, dass es am kommenden Mittwoch keinen Bibelabend gibt. Also der Bibelabend mit den Telegruppen, die gewohnte Weise fällt aus. Nächste Woche, aber danach, nach meinem Urlaub, geht es dann wieder frisch und munter weiter. Und wer weiß, vielleicht dann auch schon bald wieder von Angesicht zu Angesicht. So, und zum Schluss beten wir jetzt gemeinsam, wir hier und ihr daheim, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.